Can Der Predigttext steht im Johannesevangelium, Kapitel 2, 1 bis 11. Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in jeden gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Liebe Gemeinde, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Text des Neuen Testaments greift noch einmal das Thema der diesjährigen Allianz-Gebetswoche auf, die mit dem heutigen Sonntag zu Ende geht. Freude. Sie kommt hier gleich doppelt vor. Eine Hochzeit ist immer ein Fest der Freude. Und dann, nachdem es ja zwischendurch das Problem gegeben hat mit dem Wein, der nicht mehr da ist, nochmal Freude, weil Jesus dieses Problem irgendwie auf wundersame Weise gelöst hat. Ich habe mir allerdings die Frage gestellt: Worüber hat man sich hier am Ende wirklich gefreut? Darüber, dass hier ein Problem gelöst worden ist? Darüber, dass hier etwas Besonderes passiert ist und man Augenzeuge gewesen ist von einem Wunder? Haben sich die Teilnehmer der Hochzeit gefreut, weil sie aus einer misslichen Lage befreit wurden, weil sie schön zu Ende feiern konnten und weil sie sogar noch etwas Einmaliges erlebt hatten? Oder haben sie sich gefreut über den, der hier alles bewerkstelligt hat, über Jesus? Und wie ist das mit uns? Worüber freuen wir uns? Das wird so etwa das Thema heute Morgen sein. Zunächst zum Text. Hier findet eine Hochzeit statt in Kana, das ist etwa 10 Kilometer entfernt von Nazareth, von der Heimatstadt Jesu. Die erste Person, die erwähnt wird, ist Maria, die Mutter von Jesus. Sie ist auf dem Fest eingeladen, vermutlich aus der Nachbarschaft, vielleicht ist sogar Verwandtschaft gewesen. Ihr Mann Josef lebt zu diesem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich nicht mehr, er wäre hier nämlich sonst auch dabei gewesen. Jesus und seine Jünger sind auch geladen, vielleicht waren sie nicht die ganze Zeit dabei. Eine Hochzeit dauerte damals nämlich 7 Tage. Und dann, es gibt Situationen im Leben, die sind nicht lebensbedrohlich, aber die möchte man trotzdem nicht haben. Der Wein geht aus. Vielleicht schlecht vorbereitet oder noch mehr Gäste gekommen oder die Gäste waren alle trinkfester als erwartet. Ja, das ist peinlich, das zerstört die Stimmung und das macht auch die gastgebende Familie auf Jahre zum Gespött. Heute wäre das vielleicht so. In den letzten 6 Jahren konnten meine Frau und ich 3 Hochzeiten mit unseren Kindern feiern. Und Folgendes ist zum Glück niemals passiert, aber so könnte das heute vielleicht etwa sein. Das Essen konnte nicht geliefert werden, weil der Fahrer unterwegs einen Unfall hatte. Während der Präsentation von Kinderbildern des Brautpaares bei der Feier am Abend versagt die Technik. Jemand läuft gegen den Tisch mit den kostbaren Getränken und alles stürzt zusammen. Und dann kommt noch ein ungebetener Gast zur Feier, die Ex-Freundin des Bräutigams. kommt auch, fährt mit dem Motorrad in den Saal, fährt den Tisch mit dem Essen um, nimmt ein Stück Torte und wirft es dem Bräutigam ins Gesicht und zerreißt der Braut das Brautkleid. Das Letztere habe ich mal in einem Film gesehen, falls jemand jetzt sich fragt, wie Pastoren eigentlich auf solche Ideen kommen können. Wenn so etwas passieren würde, dann wäre zwar niemand tot, aber das Fest wäre tot, die Freude wäre tot. Bei der Hochzeitsfeier unseren Kindern ging alles gut. Bei der ersten war die Musik am Abend so laut, dass ich lieber draußen mich ein bisschen unterhalten habe mit dem Ortspastor da, mit dem Traupastor. Bei der zweiten waren es 37 Grad am Nachmittag und abends, aber ich hatte einen Platz direkt neben dem Kühlgerät. Und die dritte hatte Corona-Einschränkungen, aber es war trotzdem eine schöne Hochzeit, eine schöne Feier mit Kinderbildern des Brautpaares am Abend und zwar mit funktionierender Technik. Es wäre so vergleichbar dem, was hier in diesem Bibeltext geschieht. Das Problem ist ordentlich. Es gibt vermutlich keine Lösung, nach der man sicherlich gesucht haben wird. Irgendwie Ersatz aus dem Nachbarort, so würde man das heute machen. Schnell was ordern, das ging damals nicht. Aber Jesus war ja da. Vielleicht kann er irgendetwas tun. Irgendwelche besonderen Taten von Jesus scheinen schon bekannt gewesen zu sein, auch wenn im Johannesevangelium vorher noch keine überliefert worden sind. Die Mutter von Jesus fragt mal vorsichtig an. Sie haben keinen Wein mehr. Und jetzt, liebe Gemeinde, kommt für das Verständnis des ganzen Geschehens, kommen jetzt die zwei völlig entscheidenden Verse. 4 und 5. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Jesus reagiert schroff. Warum? Natürlich ist das einerseits ein Hilfegesuch der eigenen Mama. Andererseits ist es aber auch der Versuch, Jesus ein Stück zu kommandieren, ihm ein Wunder zu befehlen. Lieber Gott, wir haben hier ein Problem, mach du mal schnell, du kannst das gut. Man nimmt denjenigen, der den engsten Draht zu ihm hat, das ist die eigene Mutter, und die soll ihm jetzt sagen, was jetzt bitte erwartet wird und was er zu tun hat. Ein Herr, der von Menschen, die gerade gut ein Wunder gebrauchen könnten, instrumentalisiert werden soll. Wer das jetzt mit sich machen lassen würde, der wäre nicht Herr, sondern Untergebener oder jemand, der sich beliebt machen möchte. Jesus reagiert schroff. Frau, was geht dich an, was ich tue? Er lässt sich nicht von Menschen sagen, was er zu tun hat, auch wenn das jetzt gerade sinnvoll und passend wäre. Aber er macht auch Hoffnung. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Vielleicht wird mir noch etwas von oben, das ist die Stelle, die für mich zuständig ist, gezeigt für das, was jetzt hier dran ist. Und seine Mutter scheint an dieser Stelle etwas zu begreifen. Vielleicht kommt hier noch etwas, aber nicht nach dem Motto, wir sagen ihm, was er tun soll, sondern er sagt uns, was wir tun sollen. Das ist der alles entscheidende Unterschied. Dieser Richtungswechsel hier verändert dann schließlich alles. Wenn wir Wunder von Gott sehen wollen, die wir gerade gut gebrauchen könnten, das wird in aller Regel nicht klappen. Aber wenn er Dinge zeigt und wir bereit sind zu tun, was er sagt, dann können Dinge in unserem Leben passieren, die sonst nicht passieren würden. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Und mir ist aufgefallen, Jesus macht in diesen zwei Versen hier eine große Karriere. Er macht geradezu einen Karrieresprung. Vom kleinen Lehrling, dem die Leute sagen, mach mal das und das jetzt bitte, zum Chef der Firma. Was er euch sagt, das tut. Dieser Wechsel ist völlig entscheidend. Und er ist auch für uns sehr wichtig zu verstehen. Danach geht alles nämlich relativ schnell. Offenbar empfängt Jesus einen Hinweis von oben und er lässt steinerne Wasserkrüge mit Wasser füllen. Die Diener füllen sie bis oben an. Darauf werden wir noch kommen. Dann werden sie dem Fachmann vorgelegt zur Qualitätskontrolle und der stellt fest, es ist Wein daraus geworden, der besser ist als der vorherige. Niemand weiß, wir auch nicht, wie das passiert ist. Die Reaktionen sind bei seinen Jüngern Glauben und seine Jünger glaubten an ihn. Und bei allen anderen, auch wenn es nicht dasteht, denke ich doch, dass es sicher Freude. Das Fest ist gerettet. Die Feier kann weitergehen. Man hat sogar was richtig Besonderes erlebt. Der Wein war alle, nur noch Wasser da, auf einmal ist doch wieder Wein da, besserer als vorher. Hatten sie doch noch was im Keller versteckt? Nein, alle sagen, dass da war nichts, Jesus soll das gemacht haben. Jesus? Der? Wie soll das passiert sein? Na egal, die Hauptsache ist, das Fest konnte weitergehen und wir haben Freude. Freude. Ich möchte mit uns mal eine Reihe von Schriftstellen, ich möchte sie weitergeben, in denen Freude vorkommt. Aneinandergereiht, also nicht immer jeweils mit der Textstelle, Psalm 16, Vers 11, das ist die erste Stelle. Und ich denke, das wird uns helfen zu sehen, wie Freude in der Bibel verstanden wird und was sie bedeutet. Vor dir ist Freude die Fülle. Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Die auf ihn blicken, werden strahlen vor Freude. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Dienet dem Herrn mit Freuden. Ich habe Freude an deinen Geboten. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Das Warten der Gerechten wird Freude sein. Dein Wort ist meines Herzens Freude und ein Licht auf meinem Wege. Ich will ihre Trauer in Freude verwandeln. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte, im Gleichnis vom Schatz im Acker. Geh hinein zu deines Herrn Freude, das Gleichnis von den Talenten. Siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Das hatten wir gerade. Aber dann, die Freuden und Sorgen des Lebens ersticken das Wort und es bringt keine Frucht, im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. So wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde, sagt Jesus zu seinen Jüngern, vorausgegangen war der Satz, wenn ihr meine Gebote haltet. Sie hielten die Mahlzeiten mit Freude in der Urgemeinde. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Frieden und Freude in dem Heiligen Geist. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Es gibt natürlich noch mehr Stellen. Ich habe nur ein paar rausgegriffen. Aber etwas macht diese Zusammenfassung von Schriftstellen doch klar. Wo der Glaube wirklich gelebt wird, ist Freude von Gott da. Ohne dass das euphorisiert wird, kommt zu Jesus und es ist nur noch Freude. So nicht. Sondern komm zu Jesus, bleibe in ihm und es ist immer die Freude von oben da. Das Leben, liebe Gemeinde, verläuft unterschiedlich und das wissen wir, die mit Tränen sehen. Aber das Leben ist auch nicht nur Tränen, es gibt auch Hochzeiten. Und andere Dinge, die schön sind. Das Leben verläuft unterschiedlich. Wo der Glaube gelebt wird, wo Jesus der Mittelpunkt unseres Lebens ist und wir das konsequent durchziehen, da ist die Freude von oben auch ein konsequenter Begleiter unseres Lebens. Die Freude an Gottes Wort, an seinen kleinen und großen Hilfen, an seiner Führung, wenn wir darauf achten, an anderen, die mit uns den Glaubensweg gehen, an seinem Trost, der Heilige Geist wird Tröster genannt, an der Gewissheit, ihm anzugehören. Die Freude von oben ist ein ständiger Begleiter bei jedem, der nach oben orientiert lebt. Die Hochzeit zu Kana ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie das Leben eines Menschen im Ganzen verlaufen kann. Das Leben, das alle so leben heute, was soll das sein? Soll Freude sein, nicht? Soll schön sein, soll Spaß machen und so weiter. Das ist das Motto heute von, ich glaube, fast allen. Am besten jeden Tag eine Hochzeit. Ja, jeden Tag irgendwas Schönes erleben, was zum Feiern, was Tolles machen. Aber im Laufe der Jahre geht irgendwann der Wein aus. Man hat schon fast alles durchprobiert an den schönen Dingen und auf einmal machen sich ein paar Probleme, die immer schon da waren, breiter. Sie nehmen etwas mehr Raum ein. Der Wein geht aus. Die Freude, wo ist sie? Und dann kommt mancher so an den Punkt, vielleicht doch mit Gott glauben, mit ihm leben ein wenig. Und dann geht es erstmal oft so los wie hier auf der Hochzeit. Sie haben keinen Wein mehr. Lieber Gott, du kannst mir doch helfen. Mach mal die Probleme weg, dass alles wieder ins Lot kommt. Mancher fängt vielleicht an, so ein wenig zu beten. Und was passiert? Oftmals wenig, nichts. Lieber Gott, mach doch mal, was ich möchte. Da passiert nicht viel. Vielleicht gibt es mal Hilfe von oben. Etwas, aber so läuft es nicht. Der entscheidende Punkt ist, dass jemand, dass ein Mensch, dass wir an den Punkt kommen, was er euch sagt, das tut. Ab da läuft es. Und dann kommt Jesus und sagt, füllt die Krüge mit Wasser. So ein unsinniger Befehl. Die Hochzeitsgäste wollten nicht duschen, die wollten was zum Trinken. Jesus sagt, geh in die Gemeinde, lies in der Bibel, triff dich mit anderen zum Gebet, orientiere dich an meinem Wort, halte meine Gebote. Und man denkt, was soll das denn? Ich habe doch ganz andere Sachen, die mich interessieren und die, bei denen es um mich geht, die Arbeit klemmt, die Ehe hakt, das Geld ist knapp, die Nerven wollen auch nicht mehr so. Alles Dinge, die mir zu schaffen, lieber Gott, mach doch mal, es tut sich nichts. Jesus sagt, geh in die Gemeinde, lies in meinem Wort, bete im Kämmerlein, tu das, was ich sage. Und dann fängt jemand vielleicht tatsächlich an zu tun, was Jesus sagt. Und was passiert? Das Wasser wird zu Wein. Die Freude kommt zurück. Es ist eine neue Freude, aber man merkt schnell, es ist eine bessere Freude. Es ist der bessere Wein als vorher. Die Probleme sind noch da, aber das ist auch gar nicht mehr das beherrschende Thema, wenn erstmal der bessere Wein da ist. Alles hängt an dem einen, was er euch sagt, das tut. Wenn die Diener nämlich die Krüge nicht mit Wasser gefüllt hätten, weil sie sich gesagt hätten, was soll das denn? Und Wein fehlte und nicht Wasser, es wäre nichts passiert. Menschen wollen oft, und auch wir wollen oft, dass Gott, wie bei Mose im Alten Testament, den Stab hebt und es kommt Wasser aus dem Felsen. Dass Jesus mit der Hand die Wand berührt und es kommt Wein aus der Wand. Und die Probleme sind gelöst, die Freude ist wieder da. Danke, Jesus, hast du gut gemacht, bis zum nächsten Mal. Gott löst unsere Probleme und wir sind Zuschauer. Das macht er nicht. Er macht es anders. Er sagt, was wir tun sollen. Und erst wenn wir das tun und die Schritte gehen, erst dann kommen die Dinge in Bewegung. Sie füllten die Krüge bis oben an. Man kann, wenn es um den Glauben geht, so ein bisschen tun. Halb machen. Ganz richtig machen und bis oben an. Was wäre passiert, wenn die Diener die Krüge hier ein bisschen gefüllt hätten oder halb? Sie hätten am Ende auch nur die Hälfte Wein gehabt oder ein bisschen von dem guten Wein. Wer sein Glauben und sein Christsein lebt mit der Absicht, so ein bisschen reicht schon. Ich habe so viel Dinge zu tun, die mich alle beanspruchen, da muss man voll an ran. Aber in der Gemeinde, da reicht die Hälfte, in meinem Glauben tue ich schon genug. Was kommt bei dem Versuch raus, den lieben Gott zu kürzen? Ein bisschen Freude. Da, wo man eigentlich viel haben könnte, bei der Freude von oben. Wer viel Freude von Gott in seinem Leben haben möchte, der muss die Fässer auch bis oben anfüllen und nicht nur ein bisschen. Was er euch sagt, das tut. Da muss Konsequenz drin sein. Da darf man nicht selektieren wollen in die Dinge, die mir gefallen und die mir nicht so gefallen, die ich deswegen gar nicht erst mache. Die Geschichte auf der Hochzeit zu Kana zeigt, das, was so komisch ausgesehen hat, der Auftrag, Wasser hier reinzukippen, das war in Wirklichkeit das Geniale. Das war der Schritt zur Lösung der Probleme und zur besseren Freude. Wir können, liebe Gemeinde, nichts Besseres tun, als die Dinge zu tun, die Jesus uns sagt und die Schritte zu gehen, die er uns zeigt. Wenn wir meinen, wir haben bessere Ideen, das ist immer ein Irrtum. Die Hochzeit zu Kana endet mit den Worten, und seine Jünger glaubten an ihn. Warum nur seine Jünger? Warum nicht alle? Damit sind wir bei der Frage vom Anfang, was war hier der Grund der Freude am Ende? Vermutlich war es bei vielen dann doch so, dass sie wieder etwas zu trinken hatten, das Fest gerettet war und alle schön zu Ende feiern konnten. So sind Menschen eben. Hauptsache einem selbst geht's gut. Alles andere ist nicht so wichtig. Was ist bei uns der Grund unserer Freude? Corona ist vorbei. Fast, weiß es nicht genau. Das Weihnachtsfest lief wieder normal. Man konnte wieder feiern in den Familien. Man musste nicht abzählen, wie viele dürfen in den Raum und mit Maske und so weiter. Und hier in der Gemeinde auch. Und wir haben sogar noch ein besonderes Weihnachtsfest erlebt mit frisch renovierter Kapelle und neuem Teppichboden. Darüber sich zu freuen, ist ja auch normal. Und trotzdem muss man die Frage stellen, ist der Grund unserer Freude wir selber? Die Jünger und auch ein paar andere sicherlich werden sich am Ende eine Frage gestellt haben. Und das war die Frage, wer ist er, der Wasser in Wein verwandelt? Eine andere Stelle lautet, wer ist er, dem Wind und Wellen gehorchen? Ich habe dazu ein schönes, neues, modernisches Lied gehört mit englischem Text. Allerdings, let it go, my soul, and trust in him. Übersetzt etwa, egal was kommt, meine Seele, vertraue ihm. Waves and wind still know his name. Wind und Wellen kennen auch heute noch seinen Namen. Wer ist er? Am Ende der Hochzeit zu Kana ist dazu Folgendes klar. Er lässt sich nicht kommandieren. Jesus, wir haben ein Problem, löst das mal bitte. Nein, es läuft so nicht. Er kann abwesend sein. Es ist erst eine innere Umkehr notwendig. Was er euch sagt, tut, das ist der Schlüssel. Ab da fängt es an zu laufen. Er gibt manchmal eigenartige Anweisungen, nichts Wildes oder Verrücktes, aber auch nicht etwas, was jetzt gerade zielführend erscheint, Wasser in die Fässer machen. Aber wenn man tut, was er sagt, passiert auf einmal Verwandlung, Hilfe kommt, die Freude kehrt zurück und am Ende stellt man fest, es ist sogar die bessere Freude als die, die man vorher hatte. Wer ist er, der so etwas vermag? Der Grund, dass die Hochzeitsgäste wieder feiern konnte, war nämlich er. Er war der Grund der Freude. Aber viele hat es nicht interessiert, sobald alles wieder gut funktioniert hat. Nur seine Jünger glaubten an ihn. Wir und unsere Freude und er. Es gibt in der Bibel, liebe Gemeinde, ein Kapitel, da ist dieses Wir und Er noch viel klarer und präziser benannt und die Unterschiede sind noch viel größer. Jesaja 53. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste. Wir haben ihn für nichts geachtet. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der von Gott geschlagen und gemartert wäre. Wir gingen alle in die Irre wie die Schafe. Aber er ist um unserer Missetat willen und um unserer Sünde willen zerschlagen worden. Die Strafe liegt auf ihm. Und dann kommt das letzte Wir, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. So ist das im Wort Gottes, wir und er. Es ist so einfach, beim Thema Freude auf sich zu schauen und auf uns zu schauen. Aber eigentlich wäre es richtig, bei der Freude auf Gott zu schauen. Er macht hier aus unserem Wasser seinen Wein. Er gibt die Freude, die wir uns selbst nicht geben können. Die Freude an Gott. Von Gott. Die bessere Freude. Die tiefer geht. Die unabhängig ist von Umständen. Die Freude der Gemeinschaft mit ihm, die uns niemand nehmen kann. Der Gewissheit, einen Anteil an ihm zu haben, den man hier bekommt und den man mitnehmen kann, bis in Gottes neue Welt. Die Freude über uns selbst und die schönen Dinge, die wir erleben dürfen, diese Freude ist normal, aber sie nutzt sich auch ab. Und vor allem kann sie selbstbezogen machen. Es geht dann nur noch darum, dass wir es gut und schön haben. Die Freude aber an Gott ist die reine Freude. Aber, und damit schließe ich, es gibt diese Freude nicht so nebenbei. Sie senkt sich nicht einfach so auf uns herab. Was er euch sagt, das tut, das ist der Schlüssel zu allem. Und am besten füllt man die Fässer bis oben an. Nicht nur ein bisschen. Wer immer bereit ist, alles zu tun, was Gott sagt, der wird diese Freude von Gott auch immer in sich verspüren. Unser Blick muss nach oben gerichtet sein, damit wir hören können, was er sagt. Dann wird seine Freude der ständige Begleiter in unserem Leben sein. Gott segne uns. Amen.